Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Zeni Savané und wir sind heute zu zweit. Dominik, mein Partner, den ihr bestimmt vermissen werdet, aber wir werden ihn gut vertreten, ist heute nicht verfügbar, aber dafür, also ich muss das wirklich so ankündigen, haben wir die Leonie Dickerhoff da von den HX Expeditions. Oh, das lässt uns schon mal neugierig aufhorchen. Wir nehmen heute zu zweit auf, eine Damenrunde. Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, Leonie, es geht um die Hurtigruten. Wer da jetzt vielleicht vorher schon drauf gekommen ist, herzlichen Glückwunsch. Wir haben viele Solamento-Reiseberater, die sich super gut auskennen. Aber ich wollte das jetzt nochmal nennen und würde dann jetzt sagen, hallo, moin, Leonie.
Ja, hallo, moin. Ich bin die Leonie, arbeite für Ajax, bin dort Expeditionsleitung auf einem unserer Schiffe. Und wie schon gesagt wurde, Ajax ist Teil der Hurtigruten-Gruppe, was ja viele deutlich besser kennen als eben das klassische Hurtigruten-Postschiff, was die norwegische Küste hoch und runter fährt. Und wir haben aber auch andere Schiffe, die unter dem Namen Ajax fahren und hier im Expeditionsbereich tätig sind.
Jetzt hast du schon mindestens zwei, drei Sachen gesagt, die für mich heute ganz, ganz, ganz wichtig waren. Weil, ja, die Zuhörer wissen es, sowohl der Dominik, der heute nicht dabei ist, als auch ich, wir sind nicht wirklich Kreuzfahrt erfahren. Das ist das Thema, was wir unbedingt noch machen müssen. Viele Zuhörer waren schon auf Schiffen. Die Solamento-Reiseberater kennen sich extrem gut aus bei Kreuzfahrten. Aber ich glaube, bei den Hurtigruten dünnt es sich dann etwas aus. Da ist es dann schon so, dass nicht jeder sagt, oh, da kenne ich schon alle Schiffe, alle Routen. Und vielleicht auch nicht das, was mich halt für heute interessiert hat, das Thema Hurtigruten an sich. Also zum einen Hurtigruten, euer Unternehmen, jetzt auch eben mit dem Namen HX, vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen. Und dann auch das Thema Hurtigruten Postschiff. Und ich schieße jetzt mal direkt hinterher, was mich natürlich interessiert. Kommt denn der Begriff hurtig, also dass man schnell etwas macht, dass es schnell geht, kommt der daher, hat der da was mit zu tun? Ist das Postschiff damals hurtig unterwegs gewesen oder wie hängt das alles zusammen?
Ah, so viele Fragen, viele, viele Antworten dafür. Ja,
dafür bin ich sehr bekannt. Aber lass uns gerne anfangen mit Hurtigruten, also quasi HX Expeditions, dem Unternehmen und dem Postschiff. Fangen wir mal damit an. Wie verhält sich das?
Perfekt. Also, ja, es ist tatsächlich lange, lange her, als die Hurtigrute gegründet wurde. Also das war 1893, als in Nordnorwegen angefragt wurde bei verschiedenen Schifffahrtsfirmen. Man brauchte jemand, der sich im Norden Norwegens auskannte, gerade im dunklen Winter, um dort zu helfen, die Küste zu verbinden, weil man eben mit den vielen tiefen Fjorden, es gab viele Meeresengen, eben Fjorde, Inseln, die nicht gut kartiert waren, dass man gesagt hat, wir brauchen jemand, der sich auskennt, der uns zum einen helfen kann, Pakete, aber auch Fisch, da der Fischfang im Norden ganz wichtig war, aber auch Leute von A nach B zu fahren. Und da hatte sich dann ein Nordnorweger gemeldet, Richard Witt, und er meinte, ich bin mein ganzes Leben lang schon die Küste gefahren und ich werde versuchen, diese Route so schnellstmöglich zu verbinden. Und dann hatte er eben angefangen mit einem seiner Schiffe von A nach B dann Fischfang zu fahren, aber auch Leute zu fahren. Und er hat das Ganze eben so schnell gemacht, deswegen hier tatsächlich die Hurtigroute am Ende. Mhm. Und so hat dann die Postschiffroute angefangen. Also es hat angefangen mit einem Schiff, dann wurden es mehr und mehr. Früher war das ein Verband von mehreren Schiffen, die aber dieselbe Route abgedeckt haben. Und dann später wurde das als der Hurtigrutenverband bekannt und wurde dann später als eine Firma gegründet, die Hurtigrute. Und dies gibt es auch heute noch. Dies wird auch immer noch von Norwegen her angefragt. Also man braucht eine bestimmte Anzahl an Schiffen, die dann die norwegische Küste abdeckt letztendlich, um hier zum einen Touristen, aber natürlich auch den Locals zu helfen, von A nach B zu kommen, da dies oft deutlich schneller ist, als würde man mit dem Auto fahren. Und von Hurtigruten, dem klassischen Postschiff, hat sich dann später, da die Firma eben gewachsen ist, haben sich dann verschiedene Subfirmen gegründet, könnte man fast sagen. Also es gab dann irgendwann, hat die Firma angefangen mit Expeditionen. Hier hat sie dann eins ihrer normalen Postschiffe genommen und diese dann in andere Regionen geschickt, wie zum Beispiel nach Svalbard. Später gingen die Schiffe dann auch bis runter in die Antarktis. Und man hat aber immer weiter trotzdem die klassische Postschiffroute gehabt und dann die Expeditionsschiffe. Irgendwann wurde dann klar, naja, vielleicht ist es wichtig, dass wir diese zwei Firmen etwas trennen, da die kompletten anderen Markt abdecken, hier natürlich auch in anderen Regionen unterwegs sind. Man braucht hier anderes Marketing, wir brauchen andere Angestellte an Bord mit anderem Fachwissen. Und deswegen hat sich das Ganze letztendlich aufgespalten. Und es gibt jetzt mittlerweile die große Hurtigruten-Gruppe. Und unter der Hurtigruten-Gruppe ist HX, also HX Expeditions, mit 5 Expeditionsschiffen, die auch wirklich nur Expeditions machen. Dann gibt es Hurtigruten Norwegen. Die ist wie immer die klassische Postschiffroute, die natürlich im deutschsprachigen Markt sehr bekannt ist. Jeder weiß, man hört Hurtigruten und man denkt eben an Norwegen und Norwegens Fjorde und Küsten. Und dann gibt es auch noch Hurtigruten Svalbard, das dann oben in Svalbard ist mit Hotels, mit Fähren, mit Ausflügen und so weiter.
Also super spannend und vor allem ja auch eine Erfolgsgeschichte, muss man einfach sagen. Also offensichtlich kannte er die Region so gut und ist eben, wie du gesagt hast, so hurtig gefahren, dass er deswegen ja sich zu einem Monopolisten fast entwickelt hat, beziehungsweise dass man sagen kann, daraus eben, wie man so schön sagt, skaliert. Also es ist gewachsen, es gab mehrere Schiffe und mehrere Geschäftsbereiche. Wirklich super spannend, Hut ab dafür. Ich muss jetzt direkt nochmal tiefer reingehen, bevor ich dann natürlich auch wissen möchte, was du als Expeditionsleiterin so machst. Nordnorwegen, du hast das schon angesprochen. Davon ist es alles ausgegangen, gestartet. Das war so Dreh- und Angelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Dürfen wir da in der zweiten Folge nochmal näher darauf eingehen, wie wir uns das vorstellen müssen für alle die, die noch, und das muss ich leider sagen, so auch wie ich, nicht dort waren. Also, dass wir auch so die verschiedenen Routen, die es jetzt gibt, und auch das Thema Nordnorwegen nochmal beleuchten. Wäre dafür die zweite Folge ideal?
Klar, ich bin selber großer Norwegen-Fan, gerade Nordnorwegen wunderwunderschön und kann dann natürlich gerne in der zweiten Episode nochmal drauf eingehen.
Ja, perfekt. Dann machen wir das in der zweiten. Und jetzt in der ersten Folge möchte ich eine Frage, die jetzt vielleicht auch wirklich der Solamento oder die Solamento-Reiseberaterin bekommt, wenn interessierte Kunden sich ja eben für die Region jetzt interessieren, wenn sie sie buchen wollen. Was mache ich jetzt im Fall von HX Expeditions idealerweise, dein Tipp, wenn ein Kunde wirklich sagt, ich möchte auf ein Postschiff? Dann habe ich ja eigentlich ein Dilemma. Was sag ich ihm?
Ja, tatsächlich, hier ist ganz, ganz wichtig, den Unterschied zu machen. Denn das Postschiff, wunderschön, hier allerdings wirklich nur entlang der norwegischen Küste unterwegs. Und am Postschiff auch, muss man dran denken, es ist immer noch ein Postschiff, das heißt oft die Stopps sehr, sehr kurz. Man sieht zwar viele, viele Häfen, man sieht aber viele der Häfen nur kurz. Und es ist, ich würde sagen, vielleicht nicht die klassische Kreuzfahrt, aber es ist mehr wie eine Kreuzfahrt. Also es gibt hier auf dem Postschiff, es gibt lokales Essen, also hier sehr norwegisch angehaucht, viel Fisch. Es gibt hier zwar jetzt nicht dieses Nightlife Entertainment, wie man es vielleicht von AIDA kennt, aber es ist trotzdem, man legt immer im Hafen an, man geht dann von der Gangway, man kann den Ort erkunden. Man macht vielleicht ein paar Ausflüge mit und dann geht's wieder an Bord. Der große Unterschied hier zu HX Expeditions ist, dass oft diese Schiffe in Bereichen fahren, an die man sonst mit anderen Kreuzfahrtschiffen überhaupt nicht hinkommt. An vielen Orten, wo wir anlegen, kann man nicht mit der Gangway einfach an einem Pier anlegen, sondern man bleibt irgendwo in einem Fjord stehen. Wir haben Zodiacs an Bord und wir bringen die Leute dann mit Zodiacs an Bord, an Land. Und hier eben das ganz, ganz Wichtige ist, für die Gäste zu verstehen, was ist dieser Unterschied. Wenn man sagt, man ist fit, man möchte aktiv unterwegs sein, man möchte Kajak fahren, man möchte neue Kulturen oder auch ganz wichtig hier natürlich Natur. Es geht hier ganz, ganz viel um die Natur, die im Vordergrund stehen sollte. Dann ist Expeditions das Richtige, Wenn man sagt, man will vielleicht eher die Kultur, man will mehr in Städte, Restaurants, man will viele Ausflüge mitmachen, dann ist vielleicht eher das Postschiff. Allerdings, die ist natürlich nur in Norwegen unterwegs.
Und du sagst kurz, wenn ich mit dem Postschiff also nur kurz anlegen würde, weil die natürlich einen Job zu tun haben, die müssen ja was ausliefern, eventuell nehmen sie auch noch was auf. Also im Grunde genommen ist es ja Fracht auch, wenn man so will. Fisch hast du genannt. Dann ist es eben nicht so, dass es auf mich als Urlauber gemünzt ist, der sagt, wir kommen möglichst morgens an, haben dann den ganzen Tag und fahren abends wieder ab. Also das ist auch ein wichtiger Unterschied.
Genau, das ist bei Hurtigruten Norwegen beim Postschiff ganz, ganz wichtig. Also es gibt manchmal Tage, wo man vielleicht fünf Häfen auf einmal anfährt. Vielleicht einer dieser Häfen, da stoppt man nur 30 Minuten, Leute steigen aus, Leute steigen ein. Dann gibt es natürlich wieder andere Häfen, hier wird vielleicht länger gelegen, man hat vielleicht 4, 5 Stunden Zeit, um sich den Ort anzugucken. Und es hat alles seine Pros und Cons. Eben, man sieht sehr viel, man kann oft, man steht einfach nur am Fenster und guckt, was im Hafen alles los ist. Und man sieht viele, viele kleine Orte, die man auch sonst in Norwegen nicht unbedingt sehen würde. Und hier eben der große Unterschied zu Expeditions. Hier haben wir eigentlich an einem Tag einen Anlaufpunkt. Dies kann sein, wenn wir in Städten unterwegs sind, dass man dann eben nur diese eine Stadt anläuft. Hier hat man zwischen 5 bis 10 Stunden zum Beispiel. Also man hat deutlich mehr Zeit, sich den Ort wirklich anzugucken. Aber es gibt eben auch ganz oft, dass man nicht in einen Ort fährt, sondern wirklich nur in der Natur anhält und dann hier mit den Zodiacs, wir nennen das eine malerische Zodiac-Rundfahrt macht für eine Stunde oder dass man eine Naturanlandung macht und sich hier vielleicht ja, Natur, ob das Polarfuchsbauten sind oder ob das vielleicht alte Gräber von den Thule Inuit sind, je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist. Oder vielleicht auch einfach nur Whale-Watching, Eisberge anguckt. Also hier steht wirklich die Natur im Vordergrund, was ganz, ganz wichtig ist.
Ja, das passt ja auch zur Mission, also zum eigentlichen Unternehmensinhalt dann von HX Expeditions, also eben dieses Expedition und nicht, wie jetzt sagen wir es beim ersten, beim Postschiff, da ist es wirklich hurtig, da geht es um die Schnelligkeit. Also ich glaube, so kann man sich das auch ganz gut merken. Also Hurtigruten Postschiff wäre hurtig, hurtig, da muss man einfach wirklich eine Route relativ schnell, so wie morgens der Postbote bei uns, abfahren. Und das andere ist das Erlebnis. Also wirklich, ja, wie du auch gesagt hast, die Natur. Das ist ja auch das, was dich dann als Expeditionsleiterin ausmacht oder fordert. Das macht dann deinen Tag ja aus, wenn du die eben eine Expedition leitest. Was bedeutet das dann, so eine Expedition zu leiten und dieses Erlebnis zu kreieren für die Urlauber, für die Passagiere?
Ja, viele Leute oder Leute, die schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs waren, die kennen vielleicht den Cruise Director. Der Cruise Director kümmert sich eben für das Anbordprogramm, kümmert sich darum, dass die Gäste Spaß an Bord haben. Bei uns in Expeditions ist das ein bisschen anders. Als Expeditionsleitung wollen wir natürlich schon, dass die Gäste auch eine schöne Zeit an Bord haben. Aber der ganz große Unterschied ist, dass unser Anbordprogramm wir haben eigentlich keine Live-Musik, wir haben keine Disco, bei uns abends in den Bars ist es relativ ruhig, denn die Leute sind geschafft vom Tag. Und das ist eigentlich mein Ziel. Ich versuche es mit meinem Team innerhalb des Tages, die Leute ja so auszupowern, ob das auf den Wanderungen ist, ob das die Anlandungen sind, dass wirklich am Ende des Tages man isst noch was, man geht vielleicht in die Sauna und dann ist der Tag auch gelaufen. Und dann sage ich, habe ich einen guten Job gemacht. Aber als Expeditionsleitung, was das wirklich heißt, also ich habe je nachdem, auf welchem Schiff ich bin von uns oder auch welche Destination wir anfahren, ein Team von circa 20 bis 30 Leuten. Und hier dieses Team ist dann dafür verantwortlich. Also wir haben Leute, die Wissenschaftler sind. Wir haben hier Meeresbiologen, Ornithologen, Glaziologen, Geologen, wir haben aber auch unsere Historiker an Bord, die sich dann, je nachdem, in welchen Regionen wir unterwegs sind, ob das zum Beispiel mit der grönländischen Kultur gut auskennen oder vielleicht mit den Expeditionen, die unten in der Antarktis passiert sind, ob das Shackleton oder Amundsen war. Und diese Historiker und Wissenschaftler, diese sind dann dafür da, den Gästen dieses näher zu bringen. Denn das ist das Ziel von HX, dass wir die Leute mit der Geschichte verbinden wollen, die um uns herum ist. Oft versuchen wir auch auf den Wegen dieser alten Expeditionen zu fahren und natürlich auch, dass wir die Natur etwas besser verstehen können. Und auf allen unseren Schiffen haben wir ein Wissenschaftszentrum. Und eben wenn wir an Bord sind, versuchen wir die Gäste so zu bereichern. Und wenn wir dann von Bord gehen, haben wir hier unsere Aktivitätsguides. Wir gehen Kajak fahren mit den Gästen, wir haben Stand-up-Paddleboards an Bord, wir gehen aber auch wandern mit den Gästen. Für den Winter haben wir Schneeschuhe dabei, wir haben Camping-Equipment an Bord und wir versuchen eben so die Gäste busy zu haben. Und für mich als Expeditionsleitung heißt es letztendlich nur eigentlich den Überblick zu haben und zu sehen, okay, was können wir in welchen Orten angucken, was können wir den Gästen hier bieten, hier mit meinem Team zu besprechen, wer kennt sich wo am besten aus. Und aber auch zu gucken, ganz oft mit Expeditionen. Klar, es gibt zwar einen Reiseplan A, aber wir sind so sehr vom Wetter abhängig.
Wollte ich gerade sagen, Natur macht dann B.
Genau, Natur macht oft, leider geht es bis tief ins ABC hinunter. Und dass man einfach hier gucken muss, okay, was können wir den Gästen bieten? Was lässt das Wetter zu an diesem Tag? Und dass man da ganz oft schnell entscheiden muss, dann mit dem Captain das Gespräch führt und sagt, okay, hier ist vielleicht das Eis gerade zu dick und vielleicht ein bisschen zu viel Wind. Wie wäre es, wenn wir in den nächsten Fjord fahren oder wie wäre es, wenn wir zu diesem Berg fahren? Denn hier könnten wir einen schönen Ausflug für die Gäste anbieten.
Ja, spannend. Diese 20 Mitarbeiter oder 20 Kollegen, dein Team, was dann auf der Expedition mit dir ist, das ist eben, und das möchte ich nochmal betonen, das sind dann auch Experten und das ist nicht im Grunde genommen das Entertainment oder die Küchencrew oder eben an Deck oder auf der Brücke fürs Navigieren oder so zuständig, sondern sie sind wirklich für das Thema Wissen, Erleben, Expedition verantwortlich. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, und dies ist was, wo Ajax auch sehr stolz drauf ist, was Ajax wirklich versucht auszubauen, dass es eben das Expedition-Team gibt. Also wir sind hier keine Entertainer, wie du es gerade schon gesagt hast, sondern wir sind dafür da, ja, das Leben an Bord zu bereichern und hier im Vordergrund wissenschaftlich auch zu bereichern. Also die Leute sind hier oft sehr wissbegierig und man geht raus, man guckt sich Pflanzen an oder die Gäste haben ein Foto von einem bestimmten Vogel gemacht, wissen nicht genau, welcher Vogel das war, kommen dann später zu unserem Ornithologen, bringen das Foto mit und man versucht dann gemeinsam herauszufinden, welcher Vogel das war zum Beispiel. Und dies wirklich was ganz Besonderes, dass man eben wirklich lernt über die Regionen, in denen wir reisen.
Ich merke schon, dass das natürlich auch dann einen gewissen Vibe an Bord mit sich bringt, der eben nicht der, ich sag jetzt mal, reine Genuss, Partyfokus oder was auch immer ist. Dafür gibt es andere tolle Produkte. Aber bei euch ist dann wirklich auch dieses Once in a Lifetime. Ich will was lernen. Ich möchte mehr erfahren. Das sagt ihr ja auch. Das ist es im wahrsten Sinne des Wortes. Also mehr im Sinne von viel mehr, aber auch mehr eben, das ist nun mal der Ozean, auf dem ihr dann fahrt. Das ist für mich genau das Richtige und ich möchte dann auch in einem Umfeld sein, in dem ich nicht die nervigste bin, sage ich mal, weil ich frage gerne viel. Ich habe schon einen, ich sag mal, wirklich studierten Reiseführer in Ägypten zur Verzweiflung gebracht, weil ich hatte damals meinen Baedeker dabei. Ich glaube, weiß nicht, wer das heute noch benutzt, aber eben Menschen, die gerne viel erfahren und lernen und auch geschichtlich interessiert sind, Hintergründe wissen wollen, die haben mindestens sowas dabei. Und ich glaube, ihr habt dann an Bord auch eben Menschen, die ja wirklich gerne viel fragen. Und da gehöre ich auch zu. Also das gibt kein Ende, ist wie bei kleinen Kindern. Das hört vielleicht, wie du gesagt hast, beim Vogel auch nicht auf, sondern es geht dann weiter. Und dafür muss ich dann halt verschiedene, wie sage ich mal, Tagesprogramme auch bei euch mitmachen. Und dann ist dann auch der Ornithologe mal dabei, dann ist vielleicht der Meeresbiologe dabei oder bei dem anderen der Historiker. Oder sehe ich die auch an Bord wieder bei Vorträgen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, super Frage. Und ganz, ganz wichtig, genau solche Gäste lieben wir letztendlich, weil für uns, wir wollen unser Wissen teilen. Und wenn wir natürlich Gäste haben, die da überhaupt nicht dran interessiert sind, dann macht es für uns auch keinen so großen Spaß. Deswegen wirklich, wenn man die Leute hat, die nachfragen, die bei allen mit dabei sind, das ist genau, was uns letztendlich auch die Freude am Job bringt. Und wir haben, je nachdem, wie der Tagesablauf ist, denn kein Tag auf einer Expeditionsreise ist derselbe. Aber jetzt sagen wir mal, Wir haben zum Beispiel den Vormittag an Bord und der Nachmittag haben wir eine Naturanlandung. Das heißt dann, dass wir den Vormittag versuchen zu füllen. Hier haben wir dann zum Beispiel Vorträge. Wir haben einen großen Vortragsraum auf allen unseren Schiffen und hier wird dann ein Vortrag gegeben, je nachdem. Manchmal ist er über etwas Bestimmtes, was wir vielleicht an dem Tag sehen werden. Vielleicht ist er über etwas, was wir schon gesehen haben. Dies kann zum Beispiel über Eis sein, wie sich Eis formt, oder über Eisberge, über Gletscher, über die verschiedenen Vogelarten, die man sehen könnte. Und hier trifft man dann zum Beispiel unseren Glaziologen oder unseren Ornithologen. Dann haben wir aber auch noch etwas, wir nennen das Ganze Discovery Sessions. Das ist in unseren Wissenschaftszentren. Unser Wissenschaftszentrum muss man sich so vorstellen, wir haben große Tische, hier stehen verschiedene Mikroskope drauf, die für verschiedene Dinge sind. Wir haben zum Beispiel Mikroskope, die speziell nur für Gestein und für Geologen sind. Dann haben wir andere Mikroskope, wo man natürlich alles Mögliche drunter legen kann, was auch immer ganz interessant ist. Manchmal hat man Gäste, die eben was Interessantes draußen gefunden haben und sagen, ach, wollen wir unbedingt mal unter das Mikroskop legen. Und dann kann man das natürlich auch tun. Und dann in unseren Wissenschaftszentren, hier sind dann die Discovery Sessions und hier kann es zum Beispiel über die Federn der Vögel gehen. Hier trifft man dann unseren Ornithologen, der dann für 45 Minuten über das Federkleid spricht, wieso die Federn diese spezielle Struktur haben. Oder man spricht mit unseren Meeresbiologen, wo es um die Meeressäuger geht. Natürlich ganz viel die Wale, die für viele sehr wichtig sind. Aber auch später bei den Anlandungen. Wenn man im Zodiac unterwegs sind, dann sind die Leute, die die Zodiacs fahren, auch ganz oft unser Expeditionsteam. Also das kann dann sein, wenn sie auf eine Zodiac-Rundfahrt gehen, dass der Fahrer dann auch der Ornithologe ist und der kann ihnen dann natürlich dann auch weitererzählen über die Vögel, die man sieht auf der Fahrt oder warum die Vögel sich bestimmt verhalten, aber auch an den Anlandungen. Dann dort haben wir das Team positioniert. Also man läuft dann oft wie so im Steckenlauf läuft man die verschiedenen Expeditionspersonen ab, die dann auch ein bisschen was erzählen können. Natürlich sind wir auch da, um sicherzugehen, dass alle sicher sind an Land, aber eben auch hier, um ein bisschen Wissen zu vermitteln.
Und hat das so bei dir angefangen, dass du als Wissenschaftlerin eigentlich an Bord gegangen bist? Weil ich stelle mir das vor, dass ihr ja im Grunde genommen auch eine der wenigen Möglichkeiten bietet, um jetzt, ich sage jetzt mal als Normalsterblicher, auch in diese Ecken der Welt zu kommen oder das eben so wissenschaftlich zu erleben. Und dann ist es so, dass man auch als Wissenschaftler eigentlich im Urlaub startet und dann eventuell mit Hurtigruten irgendwann als Expeditionsleiter oder einer des Wissenschaftsteams unterwegs ist.
Ja, genau so hat es eigentlich bei mir angefangen. Also ich bin studierte Meereswissenschaftlerin, und habe dann angefangen, es war direkt nach der Pandemie, wie das bei vielen so war, geguckt, ja, da ich immer eigentlich an der Intersection zwischen Tourismus und aber Meeresbiologie gearbeitet habe. Ich bin auch Tauchlehrerin und habe so eben mit dem Tourismus immer viel zu tun gehabt und habe dann kurz nach Corona hat dann Hurtigruten wieder angefangen, mit seinen Schiffen zu fahren und habe dann dort angefangen als Wissenschaftskoordinatorin, da wir eben ein Wissenschaftsteam haben und hier haben wir dann unsere Wissenschaftskoordinatoren, die sind dafür verantwortlich, das Wissenschaftsprogramm an Bord zu koordinieren. Hier haben wir Gastwissenschaftler, die an Bord kommen. Hier arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel dem Alfred-Wegener-Institut, was vielleicht manchen in Deutschland ein Name ist und natürlich auch mit unseren Wissenschaftlern an Bord. Das habe ich dann kurze Zeit gemacht und dann bin ich aber so, ja, wie es auch manchmal geht, durch Zufall in den Expeditionsleitungsstuhl gerutscht und hier dann auch nicht mehr rausgekommen.
Ja, also hört sich für mich nach einem Traumjob an, weil man das eben alles verbinden kann. Und wenn ich das so sagen darf, ich glaube, das ist auch eine der Motivationen dafür, dass viele Wissenschaftler dann zu euch aufs Schiff kommen oder auf die fünf Schiffe. Darüber sprechen wir noch in der zweiten Folge. Eine der Motivationen ist definitiv, das alles live und in Farbe oder auch in Weiß oder in Blau oder wie auch immer zu erleben. Denn es ist nicht theoretisch von zu Hause vom Lehrstuhl aus oder so, sondern das ist dann wirklich in dieser faszinierenden, einzigartigen Natur. Und ja, also das mehrmals im Jahr zu erleben oder die meisten Tage vielleicht sogar im Jahr, ja, ist schon ein Traumjob, muss man so sagen.
Ja, und das Schöne daran ist, dass es wirklich nie dasselbe ist. Also jeder Tag ist anders. zum einen, jede Reise ist anders, auch hier, weil eben die verschiedenen Gäste an Bord kommen. Die Gäste sind immer anders, die Gäste wollen verschiedene Dinge wissen. Das Team ist ständig am Wechseln, also man lernt auch als Expeditionsmitglied nie aus, weil man immer neue interessante Teammitglieder hat, immer neue interessante Gäste. Auch manchmal wirklich die Gäste, die wir an Bord haben, die schon so viel erlebt haben, wo ich das Gefühl habe, ich habe schon viel gereist, viel gesehen. Und dann redet man mit den Gästen, die wir haben, und man denkt, die sollten eigentlich gerade in meinem Stuhl sitzen, weil die schon so viel gemacht haben und es wirklich sehr, sehr interessant ist. Und dann auch vom Wetter her, jede Reise ist anders und man hat eben den Plan. Und oft ist es so, dass der Plan nicht funktioniert, aber manchmal ein Plan B oder C deutlich besser ist, weil man auf einmal an einem ganz neuen Ort ankommt, wo man auch noch nie vorher war und dann den zusammen erkundet. Und ja, dieser Job wirklich, es wird nie langweilig. Es sind lange Tage, aber es sind sehr, sehr schöne Tage.
Ja, glaube ich. Ich kann jetzt auch absolut verstehen, dass man da abends tot in seine Kabine fällt, weil man ja auch so viel erlebt und so viel lernt, dass das fordert. Das ist aber positiv. Das ist ja absolut positive Energie. Was ich auch noch jetzt zum Schluss von der ersten Folge gerne ganz ehrlich von dir wissen möchte, ist, wie sich denn die Fragen der Gäste im Thema Umweltschutz oder zum Thema Nachhaltigkeit verändert haben. Wir müssen doch mal ganz ehrlich zugeben, ich erinnere mich noch an die 80er, in denen das schon ein riesiges Thema war. Also zumindest habe ich das so erlebt. Da gab es dann auch gewisse Verpackungsgesetze und so weiter. Aber jetzt sind wir in einer ganz anderen Liga und vielleicht auch in einer ganz anderen Notsituation. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei jedem Gast Thema ist und dass der euch auch dazu befragt, wie ist das bei HX? Das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, ich glaube, dies ist gerade im deutschsprachigen Raum oder gerade von meinen deutschen Mitmenschen eine ganz wichtige Frage. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz oder sehr froh darüber, dass wir Deutschen uns darum sehr kümmern, dass dies uns wirklich ein Anliegen ist, eben wie man zum einen nachhaltiger reisen kann oder dass man einfach diese kritischen Fragen stellt, wo man sagt, kann ich das gerade vertreten, hier an Bord zu sein? Und ich denke, man weiß ja auch, die Kreuzfahrtindustrie ist nicht unbedingt die nachhaltigste und ist nicht unbedingt die umweltfreundlichste. Und hier bin ich sehr froh, letztendlich für eine Firma, auch als Meeresbiologin, für eine Firma zu arbeiten, die wirklich versucht, die Industrie hier nach vorne zu pushen, wo man sagt, man muss nachhaltiger werden, man muss umweltfreundlicher werden. Und dies holt die Routen letztendlich in verschiedenen Sektoren angeht. Zum einen ist es so, dass die neuen Schiffe, also wir haben 2019 und 2020 zwei neue Schiffe gebaut. Dies sind Hybridschiffe, also hier haben wir eben große Batterieanlagen an Bord. Unsere Schiffe, die großen neuen, eben auch, je nachdem, in welchem Hafen man liegt, diese über Landstrom betrieben werden können. Hurtigruten und HX, keines unserer Schiffe fährt mehr mit Schweröl. Die ist in der Schifffahrt und in der Kreuzfahrt immer noch sehr, sehr viel leider der Fall, dass mit Schweröl gefahren wird, was natürlich wirklich die dreckigste und umweltunfreundlichste Methode ist. Von daher, hier sind wir mit Marine Diesel und auch ein bisschen Biodiesel, je nachdem, wo man ist, wie man betanken kann, unterwegs. Aber was auch ganz wichtig ist, wenn man mal davon weggeht, wie das Schiff betrieben wird, was an Bord passiert. Und wir versuchen wirklich an Bord immer besser zu werden. Und dies geht natürlich schrittweise. Man kann nicht auf einmal alles perfekt machen. Aber wir versuchen an Bord allen Plastikmüll so gut es möglich oder so gut es geht zu vermeiden. Dies heißt, dass es keine Plastikflaschen an Bord gibt. Es gibt keine Strohhalme an Bord. Alle Gäste, wenn die an Bord kommen, kriegen sie eine Flasche von Hurtigruten geschenkt. Wir haben Wasserspender an Bord des Schiffes und hier kann man dann immer seine Flasche wieder neu auffüllen, dass man eben hier nicht diesen Müll produziert. Dann natürlich auch ein wichtiger Teil ist einfach die Aufklärung, dass wir dieses Wissenschaftsteam an Bord haben, dass man eben erklärt, okay, wie verhalten wir uns in den verschiedenen Regionen, in denen wir reisen, sodass wir dort die Tierwelt nicht stören. Wir versuchen auch, unseren Müll zu reduzieren und versuchen, dies auch den Gästen näher zu bringen, um zu zeigen, okay, so viel Essensmüll wurde letzten Abend produziert und umso länger die Gäste an Bord sind, dass sie diese Statistiken sehen. Man sieht, die ersten Abende ist noch relativ viel Essensmüll.
Teller voll.
Genau, Teller voll. Und man sagt, ah ja, ist ja alles lecker, schmeiße ich weg, wenn es nicht mehr ist. Aber wenn man eben dann eben die Statistiken sieht und sagt, oh ja, so viel Müll haben wir gestern produziert, machen wir doch ein bisschen besser und versuchen, ein bisschen weniger auf den Teller zu nehmen und vielleicht einfach nochmal zurückzugehen, falls wir noch Hunger haben. Und das ist
Genau.
sehr interessant eben zu sehen, wie die Leute da auch mehr Awareness letztendlich bekommen. Und dann haben
Und
wir.
ihr macht auch was zum Thema Frauenanteil, wenn ich das einwerfen darf, weil ESG, mit dem Begriff werden wir uns noch viel, viel mehr auseinandersetzen und das eben das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltschutz, sondern eben auch das Thema Sozial, und ja, auch soziales Wirtschaften, nachhaltiges Wirtschaften, und das soziale Engagement ist in dem Fall natürlich auch, kann man sagen, ein Thema ist der Frauenanteil an Bord, der auch schon stark gesteigert wurde. Das ist mir natürlich aufgefallen.
Genau, also
Also nicht bei den Gästen, sondern bei den Mitarbeitern.
bei den Gästen auch, wir haben viele Frauen an Bord auch, aber auch bei den Mitarbeitern. Und dies freut mich natürlich auch immer zu sehen, eben, dass wir wirklich viele Frauen in Führungspositionen haben. Also ob das unsere Hotelmanager sind oder ob das unsere Guest Service Manager sind oder auch im Expeditionsteam. Also manchmal im Expeditionsteam haben wir mehr Frauen als Männer, was mich immer sehr stolz macht. Aber auch gerade, wenn man guckt, eben vom Sozialen her, dass Hurtigruten oder Expeditions es uns ganz wichtig ist, in den Gemeinden, in denen wir, die Gemeinden, die wir besuchen, hier eben auch nachhaltigen Tourismus zu betreiben. Leider ist es in der Kreuzfahrtindustrie ganz oft so und es ist auch Verständnis vor, also ich verstehe es auch, dass die Leute eben, man zahlt viel Geld, um an Bord zu kommen, man hat hier all inclusive, also man hat sein Essen, seine Getränke und alles kann an Bord gemacht werden. Und wenn man dann an Land geht, dann guckt man sich zwar den Ort an, man lässt aber nicht wirklich Geld in der Gemeinde oft. Und dann geht man wieder zurück und man fährt weiter. Und dies bei HX anders. Wir besuchen oft viele sehr kleine Gemeinden. Dies natürlich auch immer, wo man sagen muss, wir müssen hier mit der Gemeinde gemeinsam arbeiten. Wir müssen gucken, dass wir durch unsere Besuche auch Geld in der Gemeinde lassen, dass man dann eben lokale Guides hat. Dies heißt dann vielleicht, dass die Guides keine professionellen Guides sind und man vielleicht nicht das professionelle Guiding erwarten kann, wie es vielleicht in Rom ist, wenn man dort eine Stadtführung macht. Aber man bekommt wirklich die lokale, wahre Erfahrung, wie es ist, in einem Ort wie mit 150 Einwohnern zu leben. Und hier auch
Da finde
das.
ich super.
Genau, und das ist was ganz, ganz wichtig ist, eben diese lokale Anbindung, die HX sehr versucht auszuweiten und wo wir hier versuchen, wirklich immer besser zu werden, dass wir keinen negativen, ja, wie sagt man denn auf Deutsch?
Footprint, also
Footprint.
ja, das ist keine, also der Impact ist auch schon wieder ein englischer Begriff, aber es geht halt darum, dass man was zurückgibt und nicht nimmt, wenn man
Genau.
das in dem Sinne vielleicht so sagen kann. Und das ist für mich gerade bei so kleineren Gemeinden und so ist es echt eine tolle Möglichkeit, das über euch kennenzulernen und wo wir da hinfahren, wo wir überall hinfahren können. Und dass es eben nicht nur das wunderschöne Nordnorwegen ist, sondern noch ganz, ganz viel mehr. Das besprechen wir in der zweiten Folge, denn die müssen wir jetzt so langsam einleiten. Wir haben jetzt schon tatsächlich etwas überzogen und es macht super viel Spaß. Und ja, man merkt auch, du bist natürlich sehr, sehr fundiert im Thema und großer Fan. Und ich bin dann auch gespannt, wenn du uns in der zweiten Folge verrätst, auf welchem Schiff du denn dann als nächstes von euren 5 Schiffen unterwegs sein wirst. Vielen, vielen Dank und stell dich schon mal drauf ein. In der zweiten Folge gibt es dann auch die Solar Hot Seat Frage. Die ist immer so, ich sag mal, freundschaftlich gemein gemeint. Und da möchte ich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Jetzt aufgrund der Zeit würde ich wirklich einfach sagen, die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solarmento.com. Vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Folge. Ciao!